Löwenslänglich Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen, Giesinger Bergfest Löwenstammtisch, Episode Nummer 70. Wir haben Montag, 22.08., da sind wir ja ganz transparent. Das heißt, wir wissen jetzt nicht, was am Dienstag noch irgendwie noch dazugekommen ist. Wir müssen uns halt absprechen, wann wir Zeit haben. Und heute sind wir wirklich auf den Minimalnenner gekommen, denn momentan sind der Alex und ich noch als Duo unterwegs und müssen mal gucken, ob Anja aus ihrem Termin heute Abend, spätabends, wir haben es 21:15, noch rauskommt, oder ob wir hier unser Solo spielen, Alex.
Paralleltermine zum Bergfest, das ist eigentlich ein Skandal. Das, sowas darf es nicht geben, gehört verboten.
Absolut, also ich schäme mich auch.
Ja, ich schäme mich, ich bin weit weg, aber ich kann den Charme bis nach, ich trage meinen Charme bis nach München quasi.
Ja, das ist ja das Schöne, der Alex ist in seinem wohlverdienten Urlaub und hat trotzdem Bock auf Löwentalk.
Ja, Bock wäre jetzt zu viel gesagt. Boah. Nee, natürlich, also es gibt nichts, keine bessere Ablenkung im Urlaub als eine Bergfestaufnahme.
Wohin haben wir denn die Leitung einfach eigentlich aufgebaut?
An den Gardasee. Klassisch deutsch an den Gardasee.
Sehr schön.
Aber es ist Gott sei Dank der Lago di Garda, weil wenn ich am Lago di Garda nicht da wäre, dann gäbe es heute keine Folge.
Dann hättet ihr heute eine Solo-Beschallung mit mir, das will niemand. Das kann ich absolut verstehen. Also das weiß ich in mir. Nein, ja. Es ist ja schön und München ist die nördlichste Stadt Italiens, also von dem her, du bist ja quasi nur um die Ecke.
Sozusagen. Und es wird auch sehr viel bayerisch gesprochen hier, also man fühlt sich eigentlich wie zu Hause.
Ja, und wahrscheinlich wird dir der ein oder andere gut gelaunte Löwenfan eventuell auch noch über den Weg laufen. Die Erfolgsserie des TSV 1860 München geht weiter und wir haben ja aus der treuen Hörerschaft beziehungsweise aus der Bergfest-Community haben ein schönes Foto aus dem Türkei-Urlaub bekommen. Mittlerweile hat sich in Europa schon rumgesprochen, dass der Löwe rockt, denn unser treuer Hörer Flori hat tatsächlich auf einem türkischen Basar das Löwen-Auswärtstrikot natürlich original gefunden und zwar inmitten der Top-Nationen und Top-Teams, Man City, Seitenstraße, PSG, Real Madrid, das englische Nationaltrikot und mittendrin das Auswärtstrikot der Löwen, natürlich original.
Das ist eine illustre Runde, ja, absolut.
Ich finde, da passt 60 auch wunderbar rein.
Ja, ich finde auch. Also so zwischen Mbappé, Gündogan, Kroos und Mané passt ein Kubilanski schon rein, würde ich sagen.
Absolut. Wir müssen natürlich ein bisschen nochmal zurückgucken auf das Spiel gegen den Halleschen FC am Freitagabend. Ich möchte an dieser Stelle sagen, merci Löwen für dieses Geburtstagsgeschenk. Ich durfte ja meinen Geburtstag auf Giesings Höhen feiern am Abend.
Ja, herzlichen Glückwunsch nachträglich übrigens noch, auch hier und er zum 22. oder was? 22. Geburtstag?
Ich bin jetzt volljährig.
Ja, genau, ja. Du darfst jetzt endlich Alkohol trinken. Offiziell.
Ja, genau das ist es. Ja. Nein, nochmal vielen Dank. Ein sehr, sehr schöner Abend. Sogar das Wetter hat besser mitgespielt als gedacht, denn den einzigen brutalen Wolkenbruch gab es in der Pause und da stand ich an der Toilette an. Das heißt, ich bin trocken geblieben, sorry an alle, die da oben standen und nass geworden sind. Aber ansonsten, es war ja Unwetter angesagt und irgendwie war es dann doch so, dass das Wetter in Giesing so war, dass man sagen konnte, ja, die Punkte bringen wir safe nach Hause und vor allem trocken.
Ja, man muss ja bei Wetterberichten, glaube ich, muss man immer dann dazu sagen, es kann, in und um München kann es zu schweren Gewittern kommen, aber nie vergessen, die Sonne scheint bei Tag und Nacht im Grünwalder Stadion. Und jetzt zum Verkehr.
Wenn es so weitergeht, machen wir noch einen Radiosender auf. Dann gibt es aber nur aus Giesing die Verkehrslagen.
Ja.
Und wenn wieder irgendwo, keine Ahnung, Tickets kontrolliert werden in der Tram oder so.
Ja, wenn die Gäste wieder den Bus geparkt haben vor dem Tor oder so. Ja, genau. Stau vor der Westkurve.
Ja, wobei es diesmal tatsächlich vergleichsweise schnell gegangen ist beim Eingang. Nein, also ein wunderschöner Abend insgesamt. 3-1 gewinnt 60 München gegen den Halleschen FC in einem denkwürdigen Spiel tatsächlich. Fakt ist, 60 stellt den Startrekord der dritten Liga ein, und zwar den der Offenbacher Kickers aus dem Jahre 2010. 5 Spiele, 5 Siege. Was soll man sagen? da jubelt das weiß-blaue Herz und man, glaube ich, kann auch ganz deutlich sagen, dass dieser Sieg verdient gewesen ist. War teilweise doch nochmal ein hartes Stück Arbeit, weil Halle einfach ein unangenehmer Gegner ist, im Grunde das, was man auch erwartet hatte, aber du hast die spielerische Überlegenheit auf dem Platz einfach gesehen und es war jetzt auch kein unattraktives Spiel, das muss man, finde ich, schon auch nochmal sagen. Also das war für mich typisch dritte Liga, wo sich dann der individuelle Stärkere einfach durchgesetzt hat.
Ja, es war auf jeden Fall viel los in diesem Spiel. Vielleicht mehr als, also wenn ein anderer Schiedsrichter da gewesen wäre, wäre etwas weniger los gewesen, glaube ich. Aber im Nachhinein, naja, 3 Punkte, 3 Tore, 1 rote Karte, läuft.
Ja, was heißt läuft? Also es war ein rekordverdächtiger Abend. Nicht nur 60 hat einen Startrekord eingestellt in der dritten Liga. Nein, es wurde auch der Rekord der meisten gelben Karten in einem Drittligaspiel eingestellt. Und jetzt wird es nämlich richtig lustig. Liebe Grüße an unseren Datenlöwen auf Twitter. Wieder einmal. Ich bin ja begeistert, was der immer wieder rauszieht. Ja. Dieses Spiel hatte 12 gelbe Karten plus einmal gelb-rot plus rot und einmal gelb gegen den Trainer. So, das ist Bestwert in der dritten Liga. Aber es gibt noch 3 weitere Spiele, in denen zumindest mal 12 Gelbe gezogen wurden. Und diese Spiele lauten 60 gegen Chemnitz 2020, 60 gegen Magdeburg 2020 und Würzburg gegen Magdeburg 2020. Also von diesen 4 Spielen waren 3 mit Löwenbeteiligung.
Tretertruppe.
Ja, wobei man dann wieder aufpassen muss. Ist es wirklich die Tretertruppe, die auf dem Platz steht, oder ist es der Schiedsrichter, wo man nicht genau weiß, welche Linie er pfeift? Ich habe das Spiel nicht als extrem unfair gesehen.
Nö, überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Ich glaube, das haben auch der Hallenser Trainer hat es ja relativ deutlich gesagt, auch Michael Kölner hat es ja, zumindest kurz mal angesprochen, dass der Schiedsrichter da eine gewisse Unruhe reingebracht hat in das Spiel, die es eigentlich nicht gebraucht hätte. Und da gehe ich voll mit. Also da fehlte halt, ab einem gewissen Zeitpunkt fehlte komplett das Fingerspitzengefühl.
Ich habe die Linie auch nicht mehr
gesehen. Ja, er hat sich, glaube ich, auch selber drin, ein bisschen reinmanövriert, weil er halt für Sachen gelb gegeben hat, die halt vielleicht ein anderer nicht ahndet und dann musste halt alles ahnden. Dann war es vielleicht auch wieder eine Linie in gewisser Weise, aber es war eine sehr, sehr strenge Linie und eine etwas, eine komische Linie.
Ich muss es dazu sagen, ich finde, wenn man das als Linie, was er dann hatte, durchzieht, dann kann ich tatsächlich die gelb-rote Karte gegen den Hallischen FC sogar mit ein bisschen Augen zudrücken, die rote Karte gegen Tim Rieder und aber auch den Elfer nachvollziehen, aber ich sag mal, in einem normal durchschnittlich bewerteten Spiel, wo man sagt, naja, Einsatz ja, aber irgendwo ist eine Grenze.
Hätten alle drei
wackeln können.
Ja. Genau, ja.
Und das war irgendwie seltsam. Also, was für mich vor allem komisch war, war irgendwie im Stadion ist weniger, also gefühlt für mich, weniger Unruhe wegen der Schiedsrichterleistung gewesen, als dann im gesamten Nachgang, als nochmal das Revue passieren lassen.
Weil es natürlich auch für die Löwen gelaufen ist. Wenn es jetzt 3-1 für Halle gestanden hätte, dann wäre es wahrscheinlich, wäre die Stimmung auch ein bisschen anders gewesen. Aber ist ja auch bemerkenswert. Selbst die Spiele, wo der Schiedsrichter jetzt nicht seinen besten Tag erwischt, selbst die gewinnen wir mittlerweile. Das war in den letzten Jahren auch immer so, dass man sagt, jetzt hat der Schiedsrichter, Mensch, die Entscheidung läuft wieder gegen uns und das ist eine 50-50-Entscheidung, die er gegen uns pfeift. Und jetzt, gehen wir so ein bisschen drüber hinweg oder mit einem Augenzwinkern sprechen wir drüber.
Ja.
Das ist ja auch bemerkenswert. Aber was mich gestört hat, ich weiß nicht, ob der Schiedsrichter die Wetterbedingungen nicht gesehen oder gespürt hat. Der Boden war nass und natürlich fallen da Zweikämpfe anders aus. Ich meine, der Tim Rieder Zweikampf, der ist natürlich, er sieht im ersten Moment hart aus. Aber man sieht ja auch, er rutscht relativ weit natürlich auf dem nassen Rasen. Er versucht dann irgendwie zurückzuziehen, trifft seinen Gegenspieler trotzdem. Das kann man ihm fast nicht zum Vorwurf machen. Natürlich ist es, also ist mindestens gelb, ja. Aber wenn man, wie gesagt, wenn man die Platzbedingungen in Betracht zieht, dann kann man es auch bei gelb belassen. Weil es ist ja keine aktive, er tritt ihn ja nicht aktiv, sondern er rutscht in ihn rein, versucht zurückzuziehen und kann halt das dann nicht verhindern. Genauso übrigens bei der Elfmetersituation. Hätte ich, also muss man nicht geben, finde ich.
Es sah auch im Stadion für meinen Geschmack spektakulärer aus. Tatsächlich.
Ja, also er spielt auch zuerst den Ball.
Ja,
aber also natürlich
ich muss auch sagen, den abbringt, Schwung, den der Halle-Spieler hatte bei dieser Elfmeterszene, der war im Grünwalder Stadion von der Westkurve aus, war das für mich ein klarer Elfer. Einfach aus der Dynamik der Szene. Ja. Nur beim genaueren Hinsehen und auch von der Kamera, also der Führungskameraperspektive, hätte ich dann auch gesagt, ja, okay, den pfeift dann vielleicht nicht jeder. Aber er ist absolut vertretbar.
Man kann ihn geben, ja. Aber ich finde, wenn der Schiedsrichter vorher eine andere Linie gefahren hätte, dann hätte er ihn nicht geben müssen. So muss er ihn wahrscheinlich geben. Also dann, wenn er die 50-50-Entscheidungen immer so entschieden hat vorher, dann muss er auch den geben.
So ist das. Schiedsrichter war übrigens Steven Greif aus Westhausen. Es war sein 22. Einsatz in der dritten Liga. Dort pfeift er seit der Saison 2021. Vor diesem Spiel hatte er genau einen Platz für Weiß gepfiffen. Das war eine rote Karte beim Spiel Mannheim gegen Meppen im August 2021.
Der ist mir bei 60 noch nie untergekommen,
das ist der Name. Richtig.
Also der ist mir völlig neu.
In der dritten Liga hat er 60 auch noch nie gepfiffen.
Ah, okay. Ja.
Wir wissen, vielleicht passiert es auch nicht so schnell wieder.
Wahrscheinlich.
Nein, was auch bemerkenswert ist, was ich tatsächlich sagen muss, die Joker stechen bei 60. Und ja, sagen wir jetzt wahrscheinlich zum 5000. Mal, liegt an der mittlerweile wirklich bemerkenswerten Breite auch auf der Ersatzbank. Aber nur, dass du eine breite Ersatzbank hast, heißt nicht automatisch, dass Joker stechen. Aber diesmal war es wieder, also dass Joe Boyamba da richtig, richtig Schwung reingebracht hat in das Spiel nochmal, müssen wir nicht drüber diskutieren. Er hat dann auch noch den Elfer rausgeholt, er hat den Elfer verwandelt, er hat aber auch das Tor von Jannik Deichmann aufgelegt. Wollen wir mal ganz kurz über das Tor von Jannik Deichmann sprechen?
Gerne. Er hätte um ein Haar hätte es zum Kacktor des Monats geschafft, glaube ich, bei Anzeigler. Das war schon wirklich kurios. Er hat sich ja selber wirklich drüber amüsiert dann. Er konnte sich amüsieren nach dem zweiten Versuch. Aber das war schon kurz vor kläglich.
Ja. Also wir haben uns die Szene in der Kurve tatsächlich auf dem Handy noch dreimal angeguckt.
Ja, aber umso cooler, wie er es dann doch noch vollendet. So mit dem, so nach dem Motto, jetzt ist eh schon wurscht. Ja. So, dann geht er nochmal rein und schiebt ihn einfach ins kurze Eck und naja, mein Gott, dann mache ich ihn halt, wenn er mir nochmal vor die Füße fällt, dann schiebe ich ihn halt doch noch rein.
Es war aber auch so schön, wie er sich quasi, er ist fast schämend jubelnd abgedreht.
Ja, fast entschuldigt.
Und nach dem Spiel war er auch herrlich ehrlich. Also man muss ja nicht Deichmann mögen.
Ja.
Ich glaube, das kann man nicht anders sagen. Und wenn wir schon über das Tor von Jannik Deichmann kurz sprechen, müssen wir auch über das von Martin Kobylanski sprechen. Also das ist technisch herausragend. Also sowohl die Ablage von Stefan Lex, aber auch diese Abnahme. Ja, bist du bescheuert.
Ja. Da sagt man jetzt wahrscheinlich, den trifft er von 100 Mal, trifft er den einmal so. Ich würde bei Kobylanski schon ein paar höher ansetzen.
Ja.
Das war kein Zufall. So, der hat einfach diese Schusstechnik und der weiß dann genau, der hat genau das Timing und dann schlägt er halt einen im Kreuzeck und das war also bestimmt auf der Shortlist zum Tor des Monats.
Ja, würde ich schon würde sagen. Ich
festlegen.
Zumindest mal Top 10 verdächtig für Magenta Sport.
Der Duisburger Keeper hat ihm da Konkurrenz gemacht an diesem Wochenende, aber wird auf jeden Fall seine Erwähnung finden.
Ja. Da würde ich auch ganz gerne nachher noch was dazu sagen tatsächlich, weil da haben wir auch eine, Löwenverbindung nicht gerannt, aber es ist uns nicht unbekannt im Löwenkosmos, sagen wir mal so. Aber um nochmal auf das Spiel gegen Halle noch einmal zurückzukommen, diese Joker-Thematik, also man kann es ja ganz offen sagen, die Bild-Zeitung hat das mal nochmal rausgeholt, 4 von den 5 Löwensiegen jetzt sind auch dank Joker entstanden, denn man darf jetzt nicht vergessen, in Dresden hat Marcel Beer doppelt getroffen. Beim 4-0 gegen Meppen hat Stefan Lex den Endstand besorgt. Auch Quirin Moll wurde eingewechselt. Hat da auch seine Finger mit im Spiel gehabt. Das 1-0 in Ferl durch Meri Skenderovic, jetzt schon legendär. Und jetzt eben beim Spiel gegen Halle. Es ist schon bemerkenswert. Und es gibt ja auch eine gewisse Sicherheit, dass du rotieren kannst, tatsächlich. Und vielleicht auch den einen oder anderen mal schonen, auch wenn er vielleicht angeschlagen ist. Und ich meine, wenn du zur Pause einen Dreierwechsel vornimmst und du bringst Wilsch für Lannert, Boyamba für Kobylanski und Lakenmacher für Skenderovic.
Ist eine Ansage.
Also das ist halt einfach krass. Und dann nochmal Moll für Tallick hinterher und dann nochmal Frenesi für Lex.
Das sind vor allem so ein Frenesi halt von der Bank zu bringen. Das ist schon auch in der Schlussphase, ja, schon auch, kann Spiele entscheiden.
Absolut.
Und wird Spiele entscheiden, bin ich mir sicher, in dieser Saison.
Genau, das ist es. Und es war ein emotionaler Spagat auf Giesingshöhen an diesem Abend, weil sportlich feiern wir hier den 5. Löwensieg in Folge zum Startrekord eingestellt, aber es gab halt einfach auch traurige Nachrichten. Und ich glaube, jeder hat es mitbekommen in der vergangenen Woche, dass ein langjähriges Mitglied der aktiven Fanszene von 60 München verstorben ist, das ist Moritz. Und da gab es eine, wie ich wieder finde, für fast schon wieder typisch 60, eine tolle, tolle Unterstützungsaktion. Ihr findet alle Infos dazu auch in diesen Shownotes. Es gibt nämlich die Spendenaktion Alle für Moritz, die darauf abzielt, die Familie von Moritz zu unterstützen. Er hinterlässt eine Frau und 4 kleine Kinder. Und das ist emotional eine katastrophale Situation, die wünscht man niemandem. Und da zumindest dann in Anführungszeichen zumindest die finanziellen Sorgen erstmal so ein bisschen beiseite schieben zu können, hilft schon ein bisschen. Und ich bin beeindruckt. Ich bin absolut beeindruckt, was wir so bisher gehört haben, wie da die Resonanz war. Ganz, ganz, ganz großes Kino. Und ist auch mal wichtig zu sagen, da rückt auch das Sportliche sofort in den Hintergrund. Das ist schönes Hobby, schönes Nebenbeiwerk. Aber wenn es da hart auf hart kommt, wie sehr da man zusammenhält, da ist dieses Kameradschaft macht bei 60 alles aus. Das ist hier gelebt.
Ich finde, bei all dem Traurigen an der Sache hat es ja ein Schönes, dass man, ja, dass jeder zusammenrückt. Dass man die Gräben überwindet, die es einfach gibt bei 60 seit Jahren, und dass aber jeder dann ja quasi an einem Strang zieht und jedem das Wohl dieser Familie wichtig ist. Egal, ob es jetzt Hasan Ismail ist, ob es die Ultras sind, ob es Michael Kölner ist, ob es der Verein ist, ob es Sponsoren sind. Also das, ja, das macht dann 60 halt auch aus. Wenn's hart auf hart kommt, dann hält jeder zusammen und dann versucht jeder, seinen Teil dazu beizutragen, um Hilfe zu leisten. Und das, ja, wie gesagt, wenn's ein Schönes hat, dann das.
So ist das. Es gab dann auch eine Trauerchoreo, also schwarze.
Wobei Luftmann man da, muss ich kurz sagen, also was Schönes hat, kann, so eine Situation kann nichts Schönes haben, aber was Rührendes irgendwie. So, ich will das, also ja. Da gibt's überhaupt nichts zu beschönigen. Nein. Also das ist einfach nur schlimm, ja.
Der emotionale Aspekt ist da einfach brutal. Und ja. Man hat es auch gemerkt, das war eine ganz, ganz komische Atmosphäre da kurz vor Spielbeginn. Es lief dann zwar Löwenmut am Anfang und da wurde dann auch noch ein bisschen mitgesungen, aber schon deutlich gedämpfter, als es sonst der Fall ist. Und es gab ja auch Flugblätter davor als Info, dass es eine Trauerchoreo geben wird. Die war dann mit schwarzen Luftballons unterhalb der Anzeigetafel. Ein tolles Gemälde eben von Moritz, also sein Konterfei, abgebildet. Und das alte Logo, wer es noch kennt, von der Cosa Nostra, in der er aktiv gewesen war unter anderem. Und dort wurde eben aufgerufen, bitte zeigt Respekt und lasst uns heute gemeinsam während der Trauerchoreografie schweigen. Das war der Fall. Es wurde geschwiegen, es brandete da dann Applaus auf. Bin ich so ein bisschen zwiegespalten, weil Schweigeminute, Trauerminute, ich finde Schweigen teilweise besser. Manchmal finde ich auch Applaus besser. In dem Fall hätte ich vielleicht das Schweigen ein bisschen besser gefunden. Aber deshalb ist das ist jetzt eine kleinkarierte, darum geht's mir nicht. Ich finde toll, dass da war eine gewisse Andacht da. Und das möchte ich jedem einzelnen Löwen, egal ob er geschwiegen hat oder ob er applaudiert hat, da ist halt das gesamte Stadion ist zusammengestanden. Und ein tolles Signal. Wie gesagt, alle Infos, wie ihr die Familie von Moritz unterstützen könnt, Link ist in der Folgenbeschreibung hier. Und ansonsten schaut auf Facebook und Instagram unter Alle für Moritz, denke ich, findet ihr relativ schnell die Seite.
Übrigens fand ich auch die Ansprache von Sebastian Schech da wirklich sehr on point. Also wirklich vom Inhalt her, vom Ton her, hat er sehr gut getroffen, finde ich.
Ja, auch eine schwere Situation. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Das ist wieder dieser Punkt, wo man erkennt, wie schwer so ein Stadionsprecherjob auch sein kann. Der kann im Erfolgsfall richtig gut und easy sein, aber bei schwierigen Sachen, und das ist jetzt nochmal eine ganz, ganz andere Kategorie, ist es verdammt schwer, die richtigen Worte zu finden. Und da muss man auch hier einfach mal Respekt zollen.
Ja.
Und trotzdem muss ich jetzt tatsächlich mal den Finger in die Wunde legen, denn so in Anführungszeichen, du hast gesagt, so Anführungszeichen, schön diese Aktion war, also so emotional, so sehr, wie soll ich das jetzt sagen, verwundern mich gewisse Zeilen. Ja. Natürlich wurde die Trauerchoreo und die Thematik um Moritz auch medial dargestellt und das ist ja auch gut, damit diese Spendenaktion, diese Hilfsaktion auch in die Breite getragen wird. Dann muss man aber auch bitte bei der Wahrheit bleiben. Und wenn ich dann, und das mache ich nicht gerne, tatsächlich, weil ich niemanden anprangern möchte, aber in diesem Fall tue ich es jetzt. Wenn ich bei der Blauen 24 lese, zum Weinen ein paar Chaoten stören mit der Anti-Ismaik-Fahne die bewegende Trauerfeier für den verstorbenen Ultra Moritz, unbegreiflich, dann finde ich es unbegreiflich, das so zu schreiben, denn das war nicht der Fall. Ich stand in der Kurve, es gibt Videos davon, in dieser Trauerfeier wurde nichts und gar nichts geschwenkt, kein Schal, keine Fahne, kein Wimpel, kein Nichts. So.
Ja.
Und auch in der Abendzeitung, also die Abendzeitung genau das Gegenteil, da steht nämlich, ich zitiere den Artikel von dem geschätzten Kollegen Matthias Eicher, an diesem Abend war alles anders auf Giesings Höhen. Schwarze Luftballons, Totenstille, nicht einmal die Anti-Ismaik-Fahne. Und das ist die Wahrheit. Wir reden von der Choreo, nicht vom Spiel. Wir reden von der Choreo. Und verdammt nochmal, so viel Anstand muss doch sein, dass man bitte bei der Wahrheit bleibt. Vor allem bei sowas. Da geht mir die Galle über. Ich sag's mal ganz, ganz deutlich.
Also irgendwann, man muss dann auch irgendwann mal einen Schritt zurücktreten und sagen, muss ich in so einem Text auch noch meine persönlichen Sichtweisen da durchdrücken und auf Kosten der Wahrheit. Ich meine, da geht es um den Menschen, der gestorben ist, da geht es um eine Choreo für diesen Menschen, eine Andacht und dann, ja, also da, ich glaube, da brauchen wir gar nicht weiter drüber reden.
Will
also,
ich auch
das nicht. Ist unter aller Kanone, wirklich.
Will ich auch nicht. Wir sind für Meinungsvielfalt. Wir sind für verschiedene Ansichten von Thematiken.
Vor allem sind wir für Wahrheit.
Wir sind,
also
Diskussionskultur steht bei uns ganz, ganz oben. Aber es geht um die Wahrheit.
Ja. Es geht um Fakten. Und man kann aufgrund von Fakten wirklich sehr breit diskutieren. Aber, also da gibt's nichts zu diskutieren. Und da gibt's auch nur einen Fakt. So, da gibt's keinen Interpretationsspielraum. So. Und bei so einem Thema sowieso nicht. Also, da so, die Verbindung oder die Brücke zu schlagen wieder zu einem anderen vereinspolitischen Thema, das ist sowas von unangebracht. Und wirklich, also ich würde fast sagen, pietätlos.
Ja. Und ganz ehrlich, ich möchte auch gar nicht weitere Worte darüber verlieren, weil das ist Situation ist und das ist vor allem Moritz gegenüber nicht fair.
Ja.
So, dabei wollen wir es auch belassen. Also nochmal Hinweis auf die Spendenaktion. Tolle Sache. Bitte unterstützen. So. Ja. Und dann sind wir da möchte ich kurz die Brücke schlagen, tatsächlich, nochmal persönlich. Ich habe von Freunden zum Geburtstag das Bantel mit dem Zammhäuten, vielleicht erinnern sich einige noch dran, das Lederarmband habe ich geschenkt bekommen, hat mich sehr, sehr gefreut. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch das gab es ja auch im Löwenshop eine Zeit lang mit dem Löwenschriftzug noch dazu. Zammhäuten ist vor allem bei solchen Situationen oberstes Gebot und der kleinste gemeinsame Nenner ist der Löwe. Vielleicht sollte sich das der ein oder andere mal wieder so ein bisschen mehr zu Herzen nehmen. Startrekord für 60 in der dritten Liga haben wir gesagt. Kleiner Blick voraus übrigens, der ist jetzt eingestellt. 5 Spiele, 5 Siege. Ich habe mal geguckt, was den Offenbacher Kickers 2010 dann im Spiel 6 widerfahren ist. Es war ein 3:3 bei Rot-Weiß Aalen. Das heißt, wenn 60 am kommenden Wochenende bei Viktoria Köln mindestens einen Punkt holt, ist der Startrekord weiterhin eingestellt. Wenn sie dort gewinnen, sind sie alleiniger Rekordhalter.
Wird Viktoria Köln das Rot-Weiß Aalen für 60 quasi? Aber naja, wird man uns über 3:3 ärgern oder freuen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
Ich glaube, das ist abhängig vom Spielverlauf.
Ja, klar. Also grundsätzlich, mein Gott, könnte ich wahrscheinlich mit leben. So, wenn du natürlich 3:0 führst und dann 3:3 spielst, wird man anders drüber sprechen, aber grundsätzlich.
Also Viktoria Köln ist gestartet mit 9 Punkten aus 5 Spielen, rangiert auf Platz 8 momentan. Man muss natürlich fairerweise auch dazu sagen, dass 60 die gesamten Siege bisher gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte eingefahren hat. also alle
die Teams, die stehen aber natürlich auch vor allem da, weil sie gegen uns verloren haben.
Natürlich.
Zum großen Teil.
Natürlich, aber wir müssen natürlich schon auch ein bisschen bei der Wahrheit bleiben oder beziehungsweise das versuchen einigermaßen realistisch auch einzuschätzen. Also ein SC Verl ist zum Beispiel Tabellenletzter. Das war dann der Lucky Punch in der 90. Minute. So fair muss man sein, auch wenn die Leistung der Löwen
so bisher... So fair muss man sein.
Oh. Ja, aber wir haben ja die Rekordlöwen im Bojamba Spar-Abo.
Ja, das ist wirklich, also das lohnt sich sogar im Vergleich zum Jamba-Spar-Abo. Mhm. Da hast du einen Crazy Frog bekommen und beim Bojamba-Spar-Abo kriegst du halt ein Tor und eine Vorlage nach Einwechslung. Das ist ja der deutlich bessere Deal.
Wenn wir mal auch nochmal einen kleinen Blick zurückwerfen. Du hast es schon angesprochen, eigentlich die Szene des Wochenendes war nicht in einem Löwenspiel, sondern hat sich in Meppen zugetragen, beim Spiel Meppen gegen den MSV Duisburg. Vincent Müller hat dort ein Tor geschossen. Das ist erstmal jetzt nichts Verwunderliches. Es ist nur verwunderlich, dass er
ein Torhüter ist. Ich weiß, welche Brücke du schlagen willst.
Ja, ja,
ich hoffe. Weiß auch, welche Brücke du schlagen willst. Ja. Aber weiter im Text.
Also Vincent Müller, dass er trifft, passiert. Dass er Keeper ist, macht das Ganze schon interessant. Dass es dann aber auch noch aus 70 Metern ist, das passiert dann wirklich nicht so oft. Weil dass man ein Lucky Punch, wenn man in der 90. oder 95. Minute alles nach vorne wirft und dann kommt der Keeper mit dem Kopf ran oder hält mal drauf, weil er an den Ball kommt, passiert.
Oder Oli Kahn hält die Faust rein.
Ja, zum Beispiel. Und mal, dann danach...
In Rostock, glaube ich.
Ganz genau. Und danach erklärt, ich dachte immer, dass man dass der Keeper im Strafraum die Hände benutzen darf. Legendäre Aussage übrigens. Auch wenn er von der Seitenstraße ist. Aber die Aussage war schon cool. Das muss ich jetzt ehrlicherweise zugeben. Ja. Aber für viele im Löwenkosmos und für langjährige Löwenbeobachter war diese Szene so ein kleines Déjà-vu. Denn das gab es bei uns, bei der zweiten Mannschaft der Löwen, am 23. April 2013 nämlich auch schon mal. Und nämlich im Sportpark Vaterstetten. Ein gewisser 22-jähriger Vitus Eicher damals hat nämlich gegen den TSV Buchbach auch aus 70 bis 80 Metern ein sehr, sehr ähnliches Tor geschossen.
Mhm. Ich wusste es.
Nachzugucken übrigens auf YouTube.
Ja.
Also wir kennen
so lange her. Wahnsinn.
Ja, wie die Zeit vergeht. Vor allem, Vitus Eicher damals 22.
Und heute, der hat letztes Mal, hat er im Pokal gespielt der spielt bei Heidenheim mittlerweile oder immer noch. Schon seit Jahren, glaube ich. Ich glaube, ich habe ihn irgendwo mal aktiv gesehen jetzt die letzten Wochen. Ich glaube, der ist Pokaltorhüter, wie es immer so schön heißt, bei Heidenheim.
Er hat im DFB-Pokal bei Heidenheim gespielt, ganz genau. Ja. Und lustigerweise ist das auch der Verein, zu dem er wo er von 60 aus hingewechselt ist, im Januar 2017. Also seit Januar 2017 spielt Vitus Eicher nonstop für den ersten FC Heidenheim.
Also spielen wäre jetzt zu viel gesagt.
Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Heidenheim kein schlechter Zweitliga-Standort, ganz im Gegenteil. Ich habe höchsten Respekt vor dem, was da geleistet wird.
Ja. Die werden wir auch, ich glaube, irgendwann in der ersten Liga mal sehen jetzt, die nächsten Jahre. Die sind irgendwann jetzt einmal dran.
Ich fände das tatsächlich auch ziemlich witzig. Ich mag das ja.
Fände ich.
Ich mag ja, wenn so Underdogs plötzlich da auftauchen. Ich fand Darmstadt damals zum Beispiel auch grandios.
Oder Paderborn. Wer erinnert sich nicht an die sensationelle Bundesliga-Saison von Paderborn? Nee, aber Heidenheim, also ich finde, die machen da seit Jahren gute Arbeit. Sympathischer Trainer. Die können schon mal hochgehen. Mit Vitus Eicher dann im Tor.
Absolut. Und mit Blick nochmal auf das kommende Wochenende 60, dann wie gesagt bei Viktoria Köln, wird wahrscheinlich wieder von zahlreichen Schlachtenbummlern dort unterstützt werden. Übrigens gab es den Aufruf, mit Schal und Fischerhut nach Köln zu fahren. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, welche Bewandtnis das hat, aber wird auf alle Fälle cool aussehen.
Fischerhut.
Wenn wir dann mal gucken, was sonst noch so für Spiele an diesem Wochenende sind. Osnabrück gegen Saarbrücken, Ingolstadt gegen Wien, Wiesbaden. Die SV Elversberg gegen Waldhof Mannheim finde ich persönlich mega spannend. Aue gegen Dresden. Und vielleicht so aus Aufsteigersicht auch sehr, sehr spannend Bayreuth gegen Essen. Das ist ein Wiedersehen für Felix Weber übrigens mit seinen ehemaligen Kollegen.
Stimmt. Stimmt, ja.
Da war doch was.
Ja, Bayreuth bin ich allgemein gespannt, wie sich die schlagen werden. Haben wir jetzt das erste Mal gewonnen oder haben sie jetzt am Wochenende wieder verloren? Ich glaube schon.
Sie haben heutigen Montagabend haben sie 0-2 beim FSV Zwickau verloren. Aber du musst auch erstmal Osnabrück zu Hause schlagen. Also die ersten drei Punkte sind eingefahren.
Ja, das war schon, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, die war schon sehr, vielversprechend aus Bayreuther Sicht.
Also Bayreuth momentan auf Rang
18. Verdient.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Kase ist nicht bissen, bei weitem nicht. Also die werden noch, die werden auch für Überraschungen sorgen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Übrigens, ich finde, Schlachtenbummler ist ein wunderbares 90er-Jahre-Wort.
Oh ja.
Das ist so ein, habe ich sofort Werner Hanschelbohr.
Da sehen wir mal, wie alt ich wirklich bin.
Ja, ran und so, da kannst du mich schon auch noch abholen, emotional.
Mhm. Oh Gott, ist das lang her.
Ja, coole Zeit war das damals. Mhm. Aber man verklärt auch viel im Nachhinein. Also der Fußball war ja selten attraktiv. Aber ja, trotzdem, also wenn ich da so Namen höre aus der Bundesliga der 90er Jahre oder der frühen 2000er, geht mir immer wieder das Herz auf. Mhm. Und so Worte eben wie Schlachtenbummler, das ist toll.
Muss man immer mal wieder rausziehen. Ja. Viele Schlachtenbummler wird auch ein Spiel anziehen, höchstwahrscheinlich, das im Toto-Pokal ausgelost wurde, denn 60 München trifft im Achtelfinale auf Türkgücü München und zwar auswärts.
Long time no see.
Ja, aber jetzt muss man natürlich ganz deutlich sagen, wir haben natürlich Türkgücü schon auch ein bisschen weiter beobachtet, weil uns natürlich schon auch irgendwie interessiert hat, wie geht's denn da weiter nach der Insolvenz der GmbH. Es ist jetzt wieder der Türkgücü e.V., das ist also komplett neu. Da ist nichts mehr so, wie wir es aus den 1,5 Chaosjahren in der dritten Liga gekannt haben. Den Cheftrainer kennt man noch ein bisschen. Aber ansonsten ist das eine komplett neue Mannschaft. Der Spieltermin steht, also Stand heute Montagabend, wo wir aufzeichnen, noch nicht fest. Es wird nur spannend, wo das Spiel stattfinden wird. Weil eigentlich, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, soll Türkgücü erst ab Oktober im Olympiastadion spielen dürfen. Bis dahin muss das Stadion erst wieder hergerichtet werden nach den European Championships. Höchstwahrscheinlich also Grünwalder Stadion. Und okay. Heimvorteil müssen wir jetzt nicht diskutieren. Ja. Ich habe schon die ersten Vorschläge gelesen im Netz, wenn ihr das Heimrecht tauscht, weil die Einnahmen, glaube ich, eh geteilt werden, macht es wahrscheinlich die Organisation ein bisschen einfacher. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren.
Das, ja, auf dem Papier, wer da auf dem Papier Heimrecht hat, ist in dem Fall wahrscheinlich relativ wurscht.
Ja.
Du hast wahrscheinlich, gut, ist natürlich die Frage, ist die Westkurve quasi per se die Heimkurve oder wie läuft das?
Also
stehen dann die Türkgücü-Fans in der, also die 5 Türkgücü-Fans in der Westkurve und die Löwen machen den Rest des Stadions vor. Das kann man noch nicht ganz vorstellen.
Also aber soweit ich weiß, ist die Aufteilung bei Heimspielen von Bayern 2 und Türkgücü die, dass die Heimtribüne quasi die Stehhalle ist. Und die Gästefans in der Westkurve stehen. Also letztendlich ändert sich nicht wirklich
viel. Wird er passen.
Aber die Stehhalle, also wenn das die Heimtribüne ist.
Die Wechselgesänge wären halt dann weg, ja. Die Wechselgesänge mit der Stehhalle wären weg.
Also ich sag mal so.
Oder sie würden anders klingen.
Aus Türkgücü-Sicht wäre es in Anführungszeichen clever zu sagen, wir nehmen die Aufteilung, die sonst bei Löwenheim spielen ist. Weil das Stadion, ob es ausverkauft sein wird, weil das wird ein Spiel unter der Woche sein, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Wir hatten ja auch, glaube ich, vorletztes Jahr das Duell 60 gegen Haching im Toto-Pokal, das war nicht ganz ausverkauft. Ich könnte mir vorstellen, dass auch dieses Spiel nicht ganz ausverkauft sein wird, aber es wird zumindest eine starke Kulisse sein. Und
auf jeden Fall.
Für Türkgücü oder für das neue Türkgücü das Spiel des Jahres. Ich glaube, da übertreiben wir jetzt hier nicht. Und nur weil Türkgücü nicht mehr das Türkgücü vom vergangenen Jahr ist, müssen wir mal in den Finger erheben, diese Spiele sind gefährlich. Und wenn wir auch mal gucken, Türkgücü, der Toto-Pokal ist auch kein Selbstläufer. Da Haching hat schon die Segel gestrichen zum Beispiel. Ja? Und deswegen bitte geht damit nicht overpacen, die Mama weg. Nein, das wird schon eine Herausforderung.
Ja, das ist. Aber ich finde Türkgücü, ich darf es gar nicht laut sagen, aber ich finde es mittlerweile fast sympathisch, was die machen. Also, das heißt sympathisch, aber das ist schon wirklich der bewusste Gegenentwurf zu dem Türkgücü der letzten Jahre, was die machen. Ja. Sie haben viele Spieler jetzt auch zurückgeholt, die so in der Bayernliga gespielt haben für Türkgücü oder auch noch in der Regionalliga, zum Beispiel ein Marco Holz. Die haben ja vor einer Woche ungefähr in Seebach gespielt, also in Deggendorf. Da war ich vor Ort, habe die ein bisschen angeschaut, bin relativ, ja, eigentlich direkt hinter Alpa Kayabuna, also dem Türkgücü-Trainer gestanden, der sehr, ja, einfach sehr sympathisch ist irgendwie. Der hat einfach eine gute Ausstrahlung irgendwie. Der so eine lockere Art und immer mal einen lustigen Spruch auf den Lippen, auch im Umgang mit den Spielern, wirklich sehr, also wirklich ein guter, menschlich ein guter Trainer. Fachlich kann ich es jetzt nicht ins Detail beurteilen, aber menschlich wirklich sehr gut. Und auch die Mannschaft macht einen guten Eindruck.
Wir haben es schon mal gesagt, als wir bei München TV zu Gast waren, war er ja auch da, da konnte man sich ja Backstage auch ein bisschen austauschen. Mega sympathisch.
Ja.
Kann man gar nichts sagen.
Absolut.
Und ich kann nur das unterstreichen, was du gesagt hast. Das neue Türkgücü, das und das, da möchte ich auch tatsächlich den Appell hier mal dran richten, weil immer noch viel Häme unterwegs ist. Das ist jetzt was anderes. Und man muss diesem neuen Türkgücü, diesem Türkgücü e.V. eine Chance geben, weil das, glaube, das ist die Rückbesinnung auf das, was dieser Verein mal gewesen ist. Und die Chance haben sie sich verdient.
Ja.
So, ganz, ganz wichtig.
Man kann jetzt natürlich darüber streiten, dass sie in der Regionalliga starten dürfen. Das ist natürlich, weil die haben sich mit Geld quasi hochgezüchtet, fallen jetzt relativ weich in die Regionalliga nach der Insolvenz. Aber auch da würde ich, also da bin ich auch relativ nüchtern, zumal 60 Jahre das Gleiche widerfahren ist in vor ein paar Jahren. Und dann muss man als BFV natürlich auch irgendwie sagen, okay, wir haben 60 aufgefangen, ihnen den Platz in der Regionalliga geben, jetzt müssen wir es mit Türkgücü genauso machen. Weil da muss man einfach, also mit zweierlei Maß messen wäre da falsch. Klar, die Voraussetzungen sind andere, aber trotzdem, also.
Das wiederum steht auf dem
anderen Blatt Papier. Mein Ärger hält sich in Grenzen drüber.
Ja, das steht auf dem anderen Blatt Papier. Ich glaube, es geht hier erstmal so ein bisschen um das Menschliche, Zwischenmenschliche. Und da finde ich, ist die zweite Chance absolut verdient. Der Vollständigkeit halber noch die anderen Paarungen im im Achtelfinale des Toto-Pokals. Also wie schon gehört, Türkgücü gegen 60, der ATSV Erlangen gegen den TSV Abstadt, Viktoria Aschaffenburg gegen Schweinfurt, die Würzburger Kickers gegen Bayreuth finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Schalding-Heining gegen den FC Ingolstadt, das ist für dich interessant, Alex, ne? Der alte Passauer.
Ich habe auf die Löwen gehofft.
Ja, vielleicht nächste Runde. Na? Dann haben wir den VfB Eichstätt gegen den TSV Rhein-Lech, Wacker Burghausen gegen DJK Vilsing und auch nicht unspannend Illertissen gegen Buchbach.
Okay.
Aber jetzt sagen wir einfach mal, dass es im Viertelfinale Schalding-Heining gegen 60 gibt. Einfach mal die Prognose.
Würde ich gar nicht ausschließen. Schalding ist gut drauf die letzten Wochen. Ingolstadt ist holprig in die Saison. Was heißt holprig? Schon gut in die Saison gestartet, aber natürlich für einen Absteiger, da erwartest du, dass sie ein bisschen höher stehen, aber am Reutinger Weg, Hexenkessel, Reutinger Weg,
Schalding. Wer kennt ihn nicht?
Nee, also die Rollen klar verteilt, aber Schalding hat Heimstetten ausgeschaltet in der Vorrunde quasi, halte ich nicht für ausgeschlossen.
Dann wollen wir diesmal tatsächlich sogar schon ein bisschen auf die Zielgerade einbiegen, lieber Alex. Denn wie gesagt, du hast Urlaub und den hast
Ich habe Termine.
Du hast dort im Urlaub am Gardasee Termine, während ich nach ein paar Tagen Urlaub jetzt wieder mittendrin bin. Und Anja so tief drin steckt, dass sie uns versetzen musste.
Immer noch.
Immer noch tatsächlich. Also ich habe vorhin gerade noch mal eine Mail bekommen, die kommt da nicht raus. Liebe Grüße an Anja, wir vermissen dich hier.
Absolut, ja.
Aber ansonsten verbleibt mir jetzt eigentlich die Frage, Alex, haben wir noch irgendein Thema, was wir noch reinschmeißen müssen als Shortcut in dieses Stammtisch-Duo heute?
Ich wüsste nichts, mir fällt jetzt gar nichts ein.
Vielleicht von meiner Seite nochmal, ich fand irgendwie schön, dass die Woche jetzt ein bisschen ruhiger gewesen ist. Also kaum Nebengeräusche neben dem Platz, das ist jetzt mal wieder was positiv oder was Positiveres. Ja, dieses Zusammenhalten. Finde ich, steht so ein bisschen, sollte weiterhin so ein bisschen über allem nochmal stehen. Und wir sagen es ja immer wieder, der kleinste gemeinsame Nenner ist der Löwe, es geht um den Erfolg. Und sportlich werden wir gerade verwöhnt, muss man auch ganz deutlich sagen. Hoffentlich bleibt es so.
Ja.
Macht ja auch die Stammtische einfach so ein bisschen lockerer.
Ich würde sagen, vor der WM-Pause einfach jetzt mal richtig durchmarschieren. Und dann holen wir noch ein paar Punkte nach der langen Winterpause und dann geht's hoch.
Wollen wir es hoffen. Das soll es dann gewesen sein. Giesinger Bergfest, Stammtisch-Episode Nummer 70 heute nur mit Alex und mir leider. Aber wir gucken voraus, freuen uns auf die nächsten Wochen, dann auch wieder im Trio. Wir haben ja noch ein bisschen was vor, bis diese ominöse WM-Pause ansteht. Ansonsten verbleiben wir mit den besten weiß-blauen Grüßen vom Löwenstammtisch. Bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv, bleibt freundlich und bleibt vor allem eins. Löwenslang, weiß-blau. Bis zum nächsten Mal mit diesem Bergfest. Servus.